Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Verlautet Neues ist in mancherlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung im aktuellen Literaturbetrieb. Ich finde mindestens in zweierlei Hinsicht. Ich habe nämlich einen Roman geschrieben, der mal nicht autofiktional ist, der nicht von ihr selbst handelt, heutzutage fast schon bemerkenswert. Und sie hat über eine Zeit, über ein Land geschrieben, das sie nicht selbst erlebt hat. Über Menschen und ihre Zeit, die vergangen ist, gerade einmal eine Generation lang. Über die Jugendzeit ihrer Eltern. Lange her, aber auch wieder nicht. Sie erzählt einfach eine Geschichte, zugleich nah und fern. Peter Seel, Sie haben das gerade gehört, ist also ein Roman über die DDR der 1970er Jahre, über ihre Bewohner, ist also ein echter, ein sozusagen reiner Roman. Keine Biografie, keine historisch fundierte Abhandlung über dieses Staatswesen DDR, keine Abrechnung mit dem unmenschlichen, dem diktatorischen System dieses Staates. Nein, er ist Fiktion. Ein Roman, der vor allem der Frage nachgeht, was hat das damals mit jungen Menschen gemacht? Mit ihren Träumen und Enttäuschungen, mit den Hoffnungen und dem Eingesperrtsein. Und das ist Charlotte Neuss in ihrem ersten Roman auf großartige Weise gelungen. Herzlich willkommen noch einmal von mir. In dieser Szene bricht davor, in dem die berüchtigte staatliche Wismut bis um die 70er Jahre eine Abbaustätte unter anderem für Uranerz betrieben hat, spielt dieses Buch. Sie selbst sind in Ludwigsburg geboren, in Baden-Württemberg, als Kind von Eltern, die kurz vor der Wende, glaube ich, aus der DDR in den Westen gegangen sind. Wann und wie haben Sie denn ein Verhältnis zur Heimat Ihrer Eltern entwickelt?
Erstmal vielen Dank für die so lieben, lieben Einleitungsworte. Ich bin ganz gerührt und total froh, hier zu sein und schön, dass Sie alle auch da sind. Und es ist eine gute Frage, wann wird eigentlich die Herkunft der eigenen Eltern einem bewusst? Ich glaube, dass man ja in der Jugend noch sehr mit sich selber beschäftigt ist und gar nicht wahrnimmt, wie die Einflüsse der Eltern so auf einen wirken. Und ich habe dann aber ein paar Jahre in Berlin gelebt nach dem Schulabschluss und bin dann nach Dresden gegangen zum Studieren der sozialen Arbeit. Und das war schon damals eine bewusste Entscheidung, dass ich mich mit diesem Ort Dresden auseinandersetzen wollte, weil ich wusste, da ist irgendwas, was ich nicht kenne und was mit mir zu tun hat. Und im Verlauf des Studiums bin ich dann auch öfter in postsowjetische Länder gereist, um irgendwie zu verstehen, unter welchen Bedingungen meine Eltern aufgewachsen sind. Und das hatte natürlich, also gibt da ganz viele unterschiedliche Punkte, ob das jetzt hier Ausflug nach Russland mit Memorial war oder ob das tatsächlich dann irgendwie die Gespräche mit meiner Großmutter waren oder auch die Fahrt mit meinem Vater durch die letzte Schweiz oder durch Orte, die er damals in Prag besucht hat oder so noch. Also ich denke, so in den Anfang der 20, also als ich so 20 war, fing da ein Bewusstsein an zu wachsen. Und dann auch die Frage, die mich schon auch früher schon geprägt hat, war so, okay, meine Eltern sprechen die Sprache und irgendwie ist alles ganz ähnlich, aber irgendwie kommen sie woanders her und alle merken das und wissen das und die sind irgendwie Ossis, aber was ist das eigentlich? Was bedeutet das?
Ich würde jetzt gleich anfangen mit einer Lesung. Noch zwei kurz zum zur Einstimmung, Sie konzentrieren sich ja vielleicht nicht im Grund auf das Leben einer 16-Jährigen. Karin Köhler heißt sie ja, ein Teenager, an der Schnittstelle zum Erwachsenwerden, mit der ersten Liebe, mit dem Drang nach Emanzipation, nach Ablösung von zu Hause, Ausbruch aus dem Alltag, der in meinen Augen sehr enger war damals in der DDR, und Suche nach allen möglichen Formen von Freiheit und Lebensglück. Und das alles eingesperrt in einem Überwachungsstaat namens DDR. Ganze, als ob sie eine Versuchsanordnung untersuchen. Kann man das so sagen?
Naja, ich würde sagen, jede Kunst, also jedes künstlerische Werk ist eine Versuchsanordnung. Und es gibt bestimmte Regeln, ein Regelwerk, das man sprachlich, aber auch dramaturgisch schafft, und dem man dann gerecht werden muss im Verlauf der Arbeit. Und das würde ich sagen, ist bei Gita auf jeden Fall auch so, dass sie 16 ist, hat natürlich unterschiedliche Gründe. Zum einen fand ich das spannend, Kinder im Alter der Jugendlichen, im Alter von 16, die wissen schon, was in der Erwachsenenwelt so passiert, aber sie haben ein Verständnis dafür, sie haben die Erfahrung noch nicht und das Wissen nicht, was eben dann fatale Folgen haben kann. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein politisches Erwachen, was mit 16 so kommt, also oft sind so die ersten politischen Sozialisierungsmomente auch so in diesem Alter angesiedelt. Und natürlich ist es auch ein bisschen so ein Taschenspielertrick, so wir wissen jetzt, so manchmal, wenn man die Figur begleitet, Mensch, das und das kann passieren, aber die Figur weiß es noch nicht und das erzeugt natürlich Spannung. Das ist einfach so ein Suspense-Hitchcock-Ding, ja.
Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Sie lesen aus dem Anfang.
Ich lese aus dem Anfang, weil mit dem Anfang fange ich an zu schreiben und auch meistens zu lesen, ja. Wir waren 16, Jungs nur zwei, Thorsten und David. Heute wird die Kahngezicke, sagte die Wächter und klopfte die Tafel auf. Wir säen und ernten für das sozialistische Wohl, stand dort in ordentlicher Schreibschrift. Die Wächter richtete ihre Daumen und sagte, heute wollen wir uns mit der Aussaat von Weißkohl beschäftigen. Anna meldete sich, kann ich mal aufs Klo? Babsi sagte die schon wieder, sie hat auch Geheimnis auf dem Klo vergraben. Anna drehte sich, nee, meine Tage. Will keiner wissen, rief Kerstin. Und die Tür war schon zugefallen. Ruhe jetzt. Die Wetzler klopfte mit der Kralle gegen die Tafel. In welchen Gerichten verwendet man Weißkohl? Eintopf, Auflauf, Foto, Oma, antwortete Marlene. Würdest du dich bitte melden? Fragte die Wetzler. Marie schrieb in mein Heft. Wie nervig alle sind. Ich schrieb darunter, du erst gab meine Figur. Draußen lief eine Katze über den aufgerissenen Beton. Marie malte einen Strich. Ruhe. Dann beugte sie sich zu mir hinüber und flüsterte, wie läuft es mit Paul? Als Paul am Freitag mit seiner Schwalbe in den Hof geknattert war, hat Oma schon die Augen verdreht. Ich bin schon hochgerannt, um nach der Kleinen zu schauen, aber die schlief noch feste. Also hatte ich eilig die Lippen rot gemalt, die Haare gefrisselt, das Kleid glatt gestrichen und bin runtergerannt. Paul hatte die Schwalbe mittlerweile ausgeschaltet und stand breitbeinig an den Sattel gelehnt. Schluss auf Abenteuer, hat er gefragt und gezwinkert. Klar hatte ich Lust, die Kleine sollte jede Minute aufwachen und dazu war heute Wochentag.
Komm schon.
Er wollte zum Sommersonnenwendfest zu den Tschechen mit Rühle. Bei denen war im Betrieb eine Maschine ausgefallen und bis die Ersatzteile hier sind, sagte Paul, sind die Russen tot. Natürlich wollte ich mitfahren, die Kleine, die Wäsche. Entweder jetzt oder nie. Pauls Finger spielten mit der Bremse Klick-Klack. Ich wäre natürlich am liebsten sofort auf und davon, doch ich sagte, nee, so schnell geht das nicht und ohne Mutti's Erlaubnis glaubst du ja selbst nicht. Ja, dann frag die doch, die ist nicht da. Ja, dann fragen sie halt deinen Vati, der sagt doch, geh ja, meinte Paul, startete die Maschine und schon waren wir mit 180 auf der langen Straße. Das ganze Rauchsgeld nur so am Vorbeizischen. Ich umarmte Paul von hinten, spürte seinen Rücken mit den Krüsten, lehnte mich an seine Schulter, schon waren wir im kleinen Armdorf, gleich die erste links in der Zossena. Vaters Büro war ein dritten Stock und wie wir da standen, war mir plötzlich nicht mehr ganz wohl. Nun mach doch, sagte Paul. Können wir nicht ewig rumstehen? Er wollte noch Sachen packen und mich dann gegen 3:30 wieder abholen. Und wenn es später wird, dann komm doch einfach direkt und schreib für 6 zum Waldplatz, sagte Paul und wollte mich streicheln. Doch er schüttelte den Kopf und sah mit Finger fort. Komm, mit deinem Alten kann man doch reden. Denkste, rief ich. Aber da war er schon weg. Ich sah nach oben, ob vielleicht das Fenster aus dem Stück im Vater schon raus sollte. Was sollte ich sagen? Du Vati, ich war jetzt mit 2 Jungs zum Sonnenwendfest. Die Wäsche macht sie von allein, die Kleine hat über Mittag kochen gelernt. Du brauchst dir keine Sorgen machen und Montag bin ich zurück. Natürlich kein Fenster offen. Ich fegte eine Zigarettenstummel vom Bordstein, setzte mich auf die unterste Stufe, legte die Ellbogen auf die Knie und den Kopf auf die Unterarme. Schließlich putzte ich Dreck unterm Zehennagel hervor. Dann sah ich wieder zum obersten Fenster. Ob vielleicht der Sekretär Mittagspause hatte, geradewegs auf der Tür spaziert kam, mich sah und sagte, Mensch, Kind, dein Vater arbeitet, möchte ich nach Hause. Und die Fenster geschlossen, die Türen zugezogen. Unsinn. Ich war ja kein Kind mehr, aber mit 2 Jungs zu den Tschechen, das würde ich mal einmal auch nicht erlauben. Auf der Straße weit und breit, nein, niemand. Die Kleine würde bald aufwachen, mit Oma konnte man die nicht langweilen lassen. Ich schritt auf eine Vorgartenmauer und sah über die Straßenstrecke zur Kirchturmuhr. 2:30 vorbei. Bis Paul wiederkommen wollte, war noch eine Stunde hin. Und ob er wiederkommen würde, war längst nicht gesagt. Da konnte ich auch gleich nach Hause laufen, fand ich am Strand von der Mauer. Kurz nach Ortseinfahrt nahm mich einer mit. Aus seinen Ohren wuchsen dicke graue Haare und als er lächelte und mich eine Bienen hatte, konnte ich seine Goldzähne zählen. 4. Das ist wirklich toll, dass Sie mich mitnehmen, sagte ich. Ich wohne gleich im Nachbardorf, also nur eine kurze Strecke. Er lehnte sich aufs Lenkrad und fragte nach meinem Namen, nach meinem Alter, nach meinen Geschwistern und nach meinen Eltern, ob die wüssten, dass ich mich hier so alleine auf der Landstraße rumtreibe. Heiße Karina, mein Vater nennt mich Kammer, ich bin 16, habe eine Schwester und zwei Eltern und wo ich bin, wissen die natürlich nicht, antwortete ich. Aber dass ich mich hier so alleine auf der Landstraße rumtreibe, das würde ich nun auch nicht behaupten, fügte ich nach kurzem Nachdenken hinzu. Er lächelte, so. 5. Ich sah den 5-Euro-Zählen. Draußen das ewige Rapsfeld. Wohnen Sie hier in der Gegend? Fragte ich. Das wirst du wohl gern, sagte er. Soll ich dir mal mein Zuhause zeigen? Gern, erwiderte ich, nur heute ist schlecht, ich habe wirklich noch eine Menge zu tun. Was hast du denn vor? Fragte er und lächelte schon wieder. Sie sind mir ja neugierig, jetzt lassen Sie mich schon raus hier, sagte ich. Er hielt und ich öffnete die Beifahrertür mit einem Ruck. Gerne wieder, Mademoiselle, sagte er, klugte und fuhr davon. Oma war stinksauer, was mir einfiel, ob ich verrückt geworden sei, was der Lümmel gewollt habe, dass ich doch nicht einfach mit jedem dahergelaufen und einfach mitfahren könne. Ich nahm mir die Kleine auf die durchgehend Seite und erklärte, dass Paul kein dahergelaufener sei, was sie eigentlich glaube, als ob ich mit jedem dahergelaufen mitfahren würde, dass ich nur kurz weg gewesen sei, dass sie das nicht in die große Glocke hängen braucht. Bis in den Momenten in den Hof konnte ich sie brüllen hören. Alles, flüsterte der Kleine ins Ohr und gab ihr einen Kuss auf das weiche, dünne Haar. Oma meint das nicht so. Sie ist nur sauer, weil sie den Krieg verloren hat. Setzte die Kleine auf den Boden. Sofort klammerte sie sich an mein Bein. Freundes Gefunkel. Ich muss jetzt die Wäsche machen, da kann ich dich die ganze Zeit auf Arm herumtragen. Verstehst du das nicht? Die Kleine verstand es nicht. Tränen hingen ihr an den Wimpern. Hast du dir auch mal werfen müssen? Ich rüttelte an einem der unteren Äste vom Nussbaum. Die Kleine starrte geblüht auf die Werfelei und wurde endlich still. Siehst du, sagte ich, öffnete die Maschine, quetschte die Wäsche in den Zinkbottich und ging rein ins Haus. Als ich gerade mit der Schleuderkugel fertig war, hörte ich sie am Tor jaulen, dass ich wieder mit diesem Jungen eine Schande wäre. Das war mir meine Meinung, diese Jugend halt so. Das Tor fällt auf ins Schloss. Kurz darauf war Vater im Hinterhof, die Kleine strahlte. Er nahm sie hoch, er warf sie in die Luft, er sagte zu mir, Mutti, seit dem Paul war wieder da. Ich nickte und nahm den Unterhand aus der Trommel. Dieser Paul, Vater lachte, führt meine Tochter und führt meine Mutter in den Wahnsinn. Was hat ihr gemacht? Bist du nur kurz herumgefahren? Nur kurz herumgefahren? Dann werde ich wieder herumfahren. Ich zuckte die Schultern. Also wenn ihr vorhabt, noch öfter herumzufahren, dann fragt mich bitte vorher, sonst kann die Situation ziemlich verfahren werden. Die Kleine kränkte. Vater klopfte ihr zur Beruhigung auf den Po. Dann sah er mich ernst an und sagte, versprich mir bitte, dass du ehrlich bist. Ich versprach es. Und trotzdem traute sie sich nicht, den Vater zu fragen, ob sie mit nach Tschechien kann und wird sich also bei Paul verabschieden. Ich lehnte das Fahrrad gegen eine Birke und schlich mich durch das Gestrüpp nach vorn. Paul kniete auf der Lichtung und fummelte am hinteren Reifen seiner Schwalbe herum. Das Licht fiel ihm in den Nacken. Er trug seine besten Schlaghosen, ein helles Hemd und neue Sandalen. Er war unfassbar schön. Ich wollte mich ansprechen, ihm von hinten die Hände über die Augen legen. Er würde lachend sich umdrehen und mich küssen. Ich schlich mich also an, doch war ich nicht Schwalbewegung, knackte ein Ast oder raschelte laut. Jedenfalls zuckte Paul, schrie sich und fragte, was machst du denn hier? Weil die Sonne ihm glänzte, legte er seine Hand auf die Stirn wie ein Käppi. So war sein Gesicht zartes, ich konnte seinen Blick nicht erkennen, rannte auf den Zoo und schrie, wir waren doch verabredet. Scheiße, zischte er. Und da sah ich es schon. Zwischen Mantel und Schlauch steckte Geld. Bestimmt 600 Mark. Paul, sagte ich. Er hielt den Finger in den Mund. Ohne ein Wort zu sagen, klemmte er den Mantel zurück über das Geld und die Felge. Woher hast du das Geld? Gespart. Und was willst du mit dem Geld? Schmetter das verkaufen. Aber man darf höchstens 100 gehen darüber. Ich weiß, das hat bitte kein Wort. Bevor er den Reifen prüfte, sah er sich um. Durch die Stille des Pfeifen eines Zuges rhythmisches Poltern der Räder. Es dauerte eine Ewigkeit, bis Paul den Reifen so weit hatte. Schließlich fragte er, wo mein Gepäck sei. Ich darf nicht mit. Was? Erlaubt, fragte ich nicht. Hast du ihm gesagt, dass du Montag zurück bist? Klar, ich sprach laut und deutlich, um einen glaubwürdigen Eindruck zu erwecken. Machte Pause, flüsterte ich. Ist doch nicht schlimm, wir fahren nächsten Samstag zu Barfetten, wir machen die Barbarino und... Und wenn du trotzdem mitkommst, unterbrach mich Paul. Eine Fliege landete auf seinem Unterarm. Er strich sie nicht fort. Er sah zu Boden, wie in die weiteste Ferne. Dann stand er auf und klopfte sich den Sand vom Knie. Wofür brauchst du das alles, fragte ich und zeigte auf seine Taschen. Für Klettersachen, Essen, Zeug. Er hob die Schultern. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen. Er flüsterte, bitte kein Wort wegen dem Geld, bitte zu keinem ein Wort, verstanden? Ich nickte und er nickte auch. Und du darfst auch nie vergessen, dass du meine kleine Komma bist und dass ich dich über alles liebe, flüsterte er und gab einen Kuss auf die Stirn. Dann meinte er, das Rühle bei Ferne. Ich lachte und sagte, bin jetzt schon weg, nahm sein Gesicht in beide Hände, küsste ihn auf den Mund und dachte, was ist das für ein? Beim Runterradeln kam mir jede Menge Leute entgegen, als erstes traf ich die Neuen. Er stand an seinem Motorrad gelehnt und rauchte. Einen Abend, Herr Wittwald, rief ich und winkte. Danach trug ich Rühle. Was ist, kommst du nicht mit? Zu kurz 40 rief ich und rief bis Montag. Schließlich traf es Rita, sie hatte Punkte im Gesicht vom Straßenhof kreuchten. Ich tat, als hätte ich sie nicht gesehen und sang ein halbes Lied. Zu Hause bemühte ich mich, das Fahrrad leise zu packen, mich an Oma und Vater vorbei ins Haus zu schleichen. Doch von der Einfahrt war keiner, sie waren wohl schon mit der Reparatur fertig. Als im Flur würde ich sich streiten. Das war der Freitag. Skoda reparieren kleine Bespaßen, das war der Samstag, und auf der Skoda hatten wir mittlerweile alle eine Scheißwut. In der Nacht träumte ich. Ich stand vor einem großen Stadion, umhergingen Kurzstreckenläuferinnen und trainierten für den Kampf. Sie waren groß wie Riesen, stellten sich auf die Startlinie und sagten zu mir, los, probier es doch auch. Ich ging wie sie in Startposition, legte das Knie auf den Boden, den Finger in den roten Sand. Und wie der Ton einer Trillerpfeife des Sturmes ging, saß Mutter am Tisch und spuckte ihre Zähne in die Suppe. Deutliches Schreien, wie ein Spieß. Sofort sah sie senkrecht, die Kleine schrie, die Dinge läutete, jemand folgte die Treppen herunter, ich an die Kleine auf den Arm, sagte beruhigende Worte und ging mit ihr zum Fenster. Unten lief Vater im Bademantel über den Hof, eröffnet fest vor. Ein schicker Wagen stand in der Einfahrt. Vater musste sich das Hand, die Hand vors Gesicht halten, damit ihn der Autoscheinwerfer nicht blendete. Zwei Uniformierte stiegen aus. Der eine war sehr groß und das andere, das war der Neue. Jetzt kam auch Mutter im weißen Nachtkleid. Eine Weile gestikulierten sie alle wild, dann standen sie plötzlich ruhig. Für einen Augenblick standen sie dann ganz still, wie eingefroren standen sie. Schließlich wandten sie sich dem Haus zu. Fabi, kommst du mal bitte? Falsche Stimme, scharf. Alles gut, bis ich verkleinert zu, alles gut. Ich legte sie vorsichtig in ihr Bettchen. Dann stieg ich die Stufen hinunter. Die Herren standen am Treppenabsatz und sahen mich an. Und wie sie mich ansahen. Und still war es. So still. Und nur die Uhr. Tick, tack. Vater öffnete die Stubentür. Möchten Sie Tee, Kaffee? Seine Mundwinkel zuckten. Auf dem runden Esstisch ein Bier, ein Salzstreuer, zwei Gläser. Vater räumte es alle weg. Er nimmt meinen Blick. Setz dich. Mein Name ist Hamm, erklärte der große Uniformierte. Und das ist mein Kollege Herr Wittwald. Wir sind hier, um eine Angelegenheit zu klären und wollten fragen, ob du uns dabei vielleicht helfen kannst. Er fuhr sich über den Schwanzbart. Du kennst nicht zufällig einen Paul Forster? Ich sagte, Vater, sollte es zu Boden, ob du einen Paul Forster kennst. Sehen Sie, sie weiß es nicht, sagte Vater zu Wittwald. Ich stelle dir die Fragen, antwortete Hamm. Oben begann die Kleine zu schreien, Mutter sprang auf und spuckte der Tür. Du kannst mit uns über alles reden, sagte Wittwald. Es war das erste Mal, dass ich seine Stimme hörte, und sie war tief und warm. Die Brotgruben vom Abendessen lagen noch auf dem Tisch. Traust du dich das nicht deinem Vater zu sagen? Fragte er dann. Er legte ihn hastig in die Stimme und die Hand auf Vaters Schulter. Ich will mich ja nicht in ihre Angelegenheiten mischen, aber Frau und ihre Tochter zählt nicht mit in den Wald. Wir wollen nur hoffen, dass er nicht bald. Er zwinkerte Vater zu wie ein Freund. Ich ordnete die Brotgruben auf dem Tisch der Größe nach nebeneinander. Harry, bitte. Vater sah mich an wie ein Hund. Tom lehnte sich zurück. Er strahlte eine Ruhe aus, als ob er ähnlich so sitzen bleiben könnte. Dann schlug er plötzlich mit der vollen Hand den Tisch und brachte alles durcheinander. Wenn das so ist, müssen Sie sie bitten, mitzukommen, sagte er. Das verstehen Sie doch sicher. Nein, sagte Vater, nein, das verstehe ich nicht. Selbst meine Tochter mit Paul, also was ist denn vorgefallen? Und da ist Dr. Wittwalds Republik. Danke.
Also, wir haben es gehört, Paul, ein Freund, der Motorradfahrer, der eine Schwalbe besaß und Arbeiter war bei der Wismut und Fahrradgabe gehört, war also weg über Nacht und ohne ihr Bescheid zu geben und ohne sie mitnehmen zu können. Der Name Wittwald, der Neue, der gerade fiel, begleitet den Leser nun durch das ganze Buch, rettet in diesem Augenblick in Karins Leben und beansprucht einen ungeheuren Platz. Ein Stasi-Führungsoffizier für eine 16-Jährige. Das war selbst für den DDR-Kontrollmann damals ungewöhnlich. Wittwalds der verständnisvolle, sympathische Stasi-Mann, Wittwalds der gute Kopf, der nie locker ließ und immer in der Nähe war, ein Schatten, mit dem immer zu rechnen war und für eine 16-Jährige eine besondere Bedrohung. Das ist ja ein entscheidender Ansatz, Leute, Neues, dieser wunde Punkt bis heute, eigentlich eine Herausforderung für einen Roman, der die Jahre, die Jahrzehnte der Vorwendezeit, also die Zeit der Diktatur, Täter-Opfer-Volk beschreiben will. Was habt ihr gemacht? Das ist die Frage, die sich heute stellt, damals von 1989. Haben Sie eine Art historische Tiefenbohrung unternommen damit, dass, um dieses Verhältnis der Stasi zu ihren Bürgern darzustellen, zu beleuchten, nochmal zu verstehen lernen?
Ich finde schon, der Satz, die Stasi zu ihren Bürgern, ist ja eigentlich gar nicht ganz, also die Bürger und die Sicherheit, die sind so eng miteinander verbunden, dass man eigentlich Schwierigkeiten hat, das auseinander zu klamüsern, obwohl wir das natürlich immer wieder versuchen, bei historischer Aufarbeitung, gibt es sehr laute und auch zu Recht laute betroffene Gruppen, und dann hat man aber so ein ganz großes Feigen, und das sind eben meistens die TäterInnen, das ist ein wahnsinnig großes Feigen, weil es eben wahnsinnig viele TäterInnen gibt, und es ist jetzt nicht so, dass ich schreibe nicht mit dem moralischen Zeigefinger oder um irgendwie eine Aussage so zu treffen. Für mich war es aber schon wichtig, oder ich versuchte zu verstehen mit dem Text schon, wie kann so etwas passieren, wie kann man überhaupt zu so einer Mitarbeit kommen, was hat Menschen motiviert dazu, weil ich glaube, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, um eine Wiederholung zu verhindern. Also genau, das ist auf jeden Fall der eine Punkt, und zum anderen, wenn wir uns jetzt mit so kultureller Beschäftigung, mit der Sicherheit beschäftigen, also wenn wir uns das anschauen, Weißen See zum Beispiel, so eine Serie, die in letzter Zeit viele Menschen, glaube ich, geschaut haben, aber auch das Leben der anderen, dann können wir eigentlich immer so sagen, dass die Menschen von der Stadtsicherheit, die sind halt immer die Bösen, und dann schiebt man die so ab und da hat man dann gar keine Identifikation mit, und man sozialisiert oder identifiziert sich eben mit den Betroffenen eher, und das ist total die wichtige Perspektive, aber ich glaube auch, dass wir uns eben damit beschäftigen müssen, dass es ganz, ganz viele Täterinnen gegeben hat, ganz viele sind betroffen, und wir müssen uns mit diesen Täterperspektiven auch auseinandersetzen.
Diese Überlappungen macht es ja gerade schwierig, sozusagen zu analysieren und aufzuarbeiten.
Es ist auch nicht schwarz-weiß. Es gibt ja ganz viele Menschen, die betroffen sind und trotzdem Täterinnen sind.
Aber zum
Beispiel. Und gerade was die DDR angeht, sind es sehr, sehr viele Grauzonen. Wenn wir uns für die Aufarbeitung der Stadtsicherheit heute beschäftigen, dann gibt es ja letztlich kulturelle Orte oder Gedenktage, an denen es so zur Sprache kommt. Ich weiß nicht so genau, ich kann Sie jetzt nicht persönlich, ich weiß nicht, wie viele in Ihrer Familie darüber sprechen, aber meiner Erfahrung nach gibt es immer noch ein großes Fragen in den Familien.
Ja. Für wenige 50 Jahre danach, nach diesem Jahr, dieser Zeit, die Sie beschreiben, 30 Jahre nach der Wende, wie weit sind wir denn, wir Deutsche, die dienen mit dieser Aufarbeitung dieser Zeit?
Aber vor allem werden immer wieder zu Historikerinnen und Politikerinnen. Ich kann es nicht beantworten, wie weit wir sind, aber ich glaube, wir sind noch nicht weit genug.
Ja.
Ich hatte jetzt neulich eine Lesung, da hat ja einer sich gemeldet, einer zum Publikum und meinte, ja, Kreis ist schon gut, aber es gab keinen jugendlichen Mitarbeiter. Ich habe sicherlich, ich habe 30 Jahre gelebt, ich habe nie jemanden erkannt. Und dann meinte ein anderer, meinte zum Publikum, Mensch, aber die waren ja alle auch heimlich gearbeitet. Dann meinte ein dritter Mensch, dass er selber eine Akte hat, indem er sozusagen in der 10. Klasse halt bespitzelt wurde von seinen Mitschülern. Und daran merkte ich, an diesen Reaktionen merke ich, dass wir noch nicht so weit sind. Und ich glaube auch, dass wirklich, also, dass ganz viel, also wenn man jetzt wahrscheinlich eine Umfrage machen würde, mit Nachgeborenen, würden wahrscheinlich 70% der Leute sagen, ja, meine Eltern, meine Großeltern, die sind auch betroffen, zum Beispiel, dass ich ja eher gewesen als mit Täterin. Und das hat, dass wir noch nicht so weit sind.
Ich habe gehört, dass die Forderungen, wir bräuchten sozusagen ein zweites 1968, betonen auf die DDR, also dass eine nachgeborene Generation sozusagen diese Zeit mit den Vorgeborenen, mit ihrer Elterngeneration unter die Lupe nimmt und gemeinsam mit den Eltern, aber auch gegen ihren Widerstand zum Teil, viele weigern sich ja daran zu rühren, an diese Erlebnisse, an diese Beteiligtsein, an das Beteiligtsein, um das sozusagen richtig in Gang zu setzen, diesen Aufarbeitungsprozess. Das ist eine Lösung, in Anführungszeichen.
Also dieses 68, das bezieht sich nicht darauf, dass es irgendeine Gleichsetzung von Nationalsozialismus und DDR möchte, das überhaupt nicht, sondern es ist ein natürliches Jahr, in dem das also symbolisch dafür steht, dass Kinder ihre Eltern fragen, was auch wir eigentlich vor 45 gemacht haben. Ich würde mich gut freuen, wenn eben Kinder fragen würden, was habt ihr denn eigentlich für 89 gemacht, weil ich glaube, dass da einfach noch viele, viele wunde Punkte sind. Weil wir in den 90er Jahren eher so eine Schlammschlacht hatten, wenn es um Stasi-Arbeit und Lügen ging, so, der war bei der Stasi, der muss jetzt diesen Job verlassen oder irgendwie so, ne, und ist dann diffamiert, aber man hat sich da wenig damit beschäftigt, wie kam es eigentlich dazu, dann gab es eine große wirtschaftliche Not, also existenziell auch für viele Menschen, man konnte sich in den 90er Jahren also mit dieser Arbeit nicht beschäftigen, ich habe das Privileg jetzt sozusagen darüber nachzudenken und viele meiner Alterskohorte eben auch, und das hat deshalb diese
Forderung. Ja. Sie beschreiben hier ja sehr detailgenau und sehr liebevoll dieses Milieu, in dem diese Karin aufwächst. Also diese Familie mit, sagen wir mal, meistens in prekären Verhältnissen. Die Mutter ist immer abwesend. Der Vater ist allein, sagt er, bemüht, dann mit seinen beiden Töchtern und den beiden Kindern irgendwie zurechtzukommen, dann gibt es die Oma, die eine sehr ambivalente Rolle spielt in diesem Fall, aber trotzdem alles sozusagen im Griff. Wie haben Sie sich denn dieses Milieu erarbeitet, diese Schilderungen?
Es war gar nicht, also es war erstmal so aus dem Bauch heraus, weil ich von den Erzählungen meiner Familie da auch sehr profitiert habe. Ich meine, das, was man so am Esstisch als Kind schon so mitbekommt und auch welche Erzählungen da sind, das ist erstmal so aus dem Bauch heraus gewesen. Natürlich habe ich dann aber zum Beispiel jetzt mit Gittersee ist ja dieser Ort, in dem eben Sisyphus arbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen, aber man kommt sozusagen von der Neustadt in die Altstadt, dann fährt man nach Freital und dort liegt dann Gittersee und die Menschen, die da bei der Sisyphus zum Beispiel gearbeitet haben, die hatten schon eine harte Arbeit, so, aber die waren auch sehr privilegiert. Man hat immer von der Wismut als vom Staat gesprochen, weil die so besondere Freizeiteinrichtungen hatten oder besondere, auch ein anderes Versicherungssystem. Und natürlich haben sie aber gleichzeitig zum Beispiel im Schacht gearbeitet, Untertage hatten andere Namen. Und das war natürlich für mich total toll, weil es eine Analogie ist zur Staatssicherheit, wo man auch privilegierter war in bestimmten Punkten, aber gleichzeitig irgendwo unter Tage gearbeitet hat und einen anderen Namen bekommen hat, im tatsächlichen Sinne. Und damit habe ich mich natürlich viel beschäftigen müssen, wenn man diese ganz tolle nationale Bibliothek in Frankfurt und Leipzig, wo man wirklich von Top 22 in jede deutsche Publikation, deutschsprachige Publikation finden kann. Wahnsinn, und da gibt es eben auch die Schulbücher, die Zeitungen, alles toll ist, das kann ich sehr empfehlen.
Am den Bücher Ihrer Schriftsteller, Ihrer älteren Schriftstellerkollegen aus der DDR-Zeit eine Rolle gespielt in Ihrem Schreibprozess. Also die DDR war ja von Anfang an ein Gegenstand von mehr oder weniger kritischer Zeitbegleitung durch Schriftsteller, gleich nach der Gründung an. Dann kam Vanita Reimann, dann kam Christa Wolf, Franz Hümann und viele andere. Die DDR war ja immer Gegenstand, auch sich selbst darzustellen oder beschrieben zu werden von Autoren und Autorinnen.
Ja, also natürlich für die DDR-Literatur, also die DDR hat großartige AutorInnen hervorgebracht und verhindert, also durchaus auch Inge Greifen hat ja in letzter Zeit immer wieder Bücher auch herausgegeben von Autorinnen, die nicht veröffentlicht konnten.
Ja, zugrunde gegangen
sind. Ich bin zugrunde gegangen, unter anderem zum Beispiel deiner Freundin, der den Platz geschrieben hat und der sich da eben auch mit den noch ganz frühen Anfänge der Wissenschaft für den 50er Jahren sich damit auseinandersetzt. Und das ist ein ganz, ganz hervorragend tolles Buch, was ich auch an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Aber natürlich haben auch andere Texte eine Rolle gespielt, unter anderem auch Volkerfrauen zum Beispiel. Wobei ich glaube, ich bin mir immer unsicher, was in den Text wirklich einfließt von dem, was man liest. Natürlich ist es immer eine Kommunikation und trotzdem kann ich nicht ganz, wer eine Rolle spielt, die sind wirklich ganz direkt, ist ein guter Christoph, das große Heft, da gibt es Zwillinge, die ich sehr liebe, und es gibt in diesem Text Nachtzwillinge, die ich auch gerne habe.
Hat dieses Buch eine irgendwie also die Debatte ausgelöst, diesem Verhältnis unserer heutigen und der Papierer Generation zu dieser Zeit, zu der DDR und zu ihrer Elterngeneration? Etwas in Bewegung geraten durch dieses Programm, das ist viel, dass das einen Impuls ausgelöst hat.
Ja, ich weiß es natürlich nicht. Ich bin ja in der Literaturbubble so gefangen, dass ich nie über sie hinaus denken kann, und ich weiß auch nicht, wie weit. Also, es gab eine mediale Debatte sowieso um das Buch und nicht nur um dieses, sondern auch um das Buch von Anna Röhrl, die ja ungefähr, also die im Frühjahr erschien, dann gab es letztes Jahr die große Debatte mit Dirk Ostmann und seiner Nachwendezeit-Debatte um den Osten, und dann gab es noch Katja Holl. Also so vier große DDR-Bücher sozusagen, die rausgekommen sind oder die groß besprochen wurden. Und
das Kurzfeld,
da muss es immer so ein bisschen natürlich, es ist ja nicht immer nur ein Buch, es ist ja auch eine Zeit, in der sowas dann erscheint. Ich glaube tatsächlich, dass ich vor einigen Jahren noch gesagt hätte, Mensch, da die Aufarbeitung brauchen wir jetzt gar nicht mehr, wir müssen uns jetzt eher mit Nachwendezeit beschäftigen und so, weil in meiner Beschäftigung damit bin ich dazu gekommen, dass wir uns mit der Stadt beschäftigen müssen, und ich glaube, dass sich viele Leute schon die noch toll verwehren und das natürlich eine Debatte ist. Und ich glaube, vielleicht ist es dann doch das, was ich vorhin schon meinte mit diesem 68, dass es also schon auch Menschen gibt, die sagen, Menschen möchten es jetzt eigentlich nicht mehr hören. Und ich denke immer dann, wenn man es nicht mehr hören möchte, dann muss man es hören.
Mhm. Was halten Sie denn von der These von Dirk Ostmann, dass der Westen sich nach wie vor eigentlich nicht interessiert für die neuen Länder, für seine und deren Bürger, dass es immer noch Menschen zweiter Klasse sind in Deutschland?
Das wird in München gefragt. ich kann es tatsächlich von seiner Perspektive verstehen, weil ich finde auch den Diskursbeitrag, ich finde das erstmal einen tollen Titel, der ganze Titel ist schon der Diskurs so. Das finde ich erstmal gut. Ich finde auch, dass es schön ist, dass er so diese Dinge zusammenträgt, diese ganzen Statistiken, was jetzt die Führungspositionen von Menschen aus Ostdeutschland, bundesweit. Ich glaube, in der Militär gibt es keine einzige Person aus dem Osten, die da Führungsposition ist und so, und man kann das so durchgehen. Man kann die in Osten, die sind ja soziogeografisch und soziogeografische Landkarte Ostdeutschland. Das ist schon krass, und das ist einfach 35 Jahre nach Mauerfall immer noch so. Und damit hat er, finde ich, einen Punkt, und deswegen glaube ich, bin ich Ihnen also dankbar für diesen Debattenbeitrag. Das kenne ich auch noch aus der Kindheit, dass meine Eltern dann irgendwann auch gar nicht mehr so erzählt haben, irgendwelchen Freunden am Tisch, weil ihnen das dann schon erklärt wurde, wie es in der DDR war, oder dass die Berufsausbildung nicht so anerkannt war, wie jetzt eine westdeutsche Krankenschwesterausbildung beispielsweise. Also das kann ich alles total nachvollziehen. Ich habe in diesem Buch vor allem bedauert, dass die rassistischen und faschistischen Tendenzen, die es im Osten gibt, so wenig Beachtung finden, und das fand ich schade. So viel dazu. Genau, also so. Ja, aber so für die Debatte, und ich finde, es ist ja ein Debattenraum, und da finde ich sozusagen, es ist gut, dass es diese Debatte gibt, und ich finde es gut, viele Menschen haben dieses Buch anscheinend gekauft und gelesen, ständig im Bestsellerlisten, und das finde ich jetzt erstmal schön.
Ja. Ihr Buch war ja dann auch Gegenstand einer Debatte, an diesem Kursfeld. Also mal unter der Überschrift zusammen, kam eigentlich hier dahergelaufene Autor etwas zu schreiben über die DDR und über die Zeit damals, kann er doch gar nicht miterleben. Wer darf das? Also sozusagen, was wir heute als kulturelle Aneignung beschönigen, sozusagen bezeichnen, ich habe da große Zweifel, ob das funktioniert. Wurde auch auf Ihr Buch angewendet zum Teil. Es gab dann diese Fehlerliste, die damit noch indirekt zu tun hat, die Ingo Schulze erstellt hat. Also er hat ihr Buch in einem frühen Stadium, bevor es offiziell erschienen ist, durchgegangen und hat fachliche Fehler, wie er meinte, festgestellt und diese Liste an den Verlag geschickt. War er im Gange. Waren Sie sozusagen berechtigt oder legitimiert, ein solches Buch zu schreiben, ist es ein Fehler.
Also, naja, da muss ich schon nochmal, er hat es an den Verlag geschickt, vor allem, weil es die Liste komischerweise zur Jury des deutschen Buchpreises gekommen und damit natürlich hat es den Verlag verlassen und eine größere Reichweite bekommen und das haben Journalistinnen erfahren und diese Journalistinnen, die das erfahren haben und Gott sei Dank, ich bin sehr dankbar, dass ich im Land lebe, den Journalistinnen so tolle Arbeit machen und sowas aufdecken, weil ich gerade von dem ganzen Teil, wenn ihr das eben nicht passiert, haben das aufgedeckt und haben es irgendwie mit dieser Frage, ich glaube, noch darf sie das, und darf sie darüber schreiben. Und ich finde, es ist schon wichtig zu fragen im künstlerischen Feld, wer erzählt wessen Geschichte, aus welchem Grund und wie werden diese Personen dann dargestellt. Also ich finde, das sind schon gerade in einem faschistischen, postkolonialen Land, in dem wir leben, finde ich also wichtige Fragen. Und auch gerade was ostdeutsche Überschreibungen, wie es uns gerade mit Ostland so angeht, finde ich das auch noch wichtige Frage. Ich glaube nur, in dem Fall ist es irgendwie, ich weiß nicht, meine Eltern kommen aus dem Land, die haben dieses Land verlassen, ich hätte diesen Text nicht geschrieben, wenn meine Eltern nicht dieses Land verlassen hätten, fand das ein bisschen unglücklich, fand auch zum Beispiel diese Überschrift, die Arctic Noise, unglücklich, für die erste, die keinen Fernsehabend in der Familie hat, das ist, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt sicher ist, so, das fand ich schon hart, aber genau, letztendlich, glaube ich, war die Debatte ja auch so, ich fand, das war so ein Diskurs ohne Widerspruch und das finde ich immer relativ langweilig. Also, weil es gab halt niemand, der gesagt hat, sie darf das nicht und auch Herr Schulz hat das nie gesagt. Hat er mir auch persönlich nochmal gesagt, dass er das niemand sagen würde. Das war immer. Genau, also von daher glaube ich, genau, ich finde Anerkennungsfragen schon wichtig. Ich wünschte sie mir an anderen Stellen. Ja.
Wie sind Ihre Eltern mit dieser Diskussion umgegangen? Wie haben die Ihnen vieles erlebt?
Mein Vater interessiert sich eigentlich nicht so sehr für Literatur und als ich ihm schrieb, dass ich in der Longlist bin, schrieb er mir, schön, wir haben Stammsätze gesammelt und so. Und dann habe ich ihm aber gesagt, so, dass es jetzt diese Liste gibt und das ist alles so und dann hat er sich diese Liste angeschaut oder das, was ich ihm halt gezeigt habe und dann, er war so wütend, also er ist dann zur Premierenlesung gekommen und dann sind aber auch bei der Premierenlesung sowieso. Sie sind natürlich auch beide 1962 da bei Dresden geboren. Es handelt sich um deren Erfahrungen, die da plötzlich dargestellt waren. Das ist natürlich für die ganz schön heftig so. Beispielsweise, aber da, auf Bereich des Elbe-Schwimmens, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es wurde eben angemerkt, dass man nicht mehr Elbe geschwommen sei, weil die Elbe wirklich alles stimmt und vielleicht auch Fluss da war. Kann ich von Wolf Biermann begrüßen, er schrieb 1975 dieses Lied, wie er der Elbe schwimmt bei Dresden. Also es hatte eine riesen Reichweite auch, wenn ich das gerade, sagen werde, hinter der Figur im Text ist und dann schrieb er eben mir, dass er dieses Lied schwimmt. Also, aber bei meinem Vater war das, was mit der Elbe schwimmt, das hat ihn dann ganz wahnsinnig gemacht, wenn er Fotos gesucht, wie er der Elbe schwimmt und so. Das ist natürlich dann irgendwie schade und da kommt vielleicht auch nochmal so ein anderer Punkt, den ich dann auch schon spannend finde. Ich glaube, wenn ich jetzt über die 70er Jahre in der BRD geschrieben hätte, hätte das vielleicht gar niemand so sehr gestört, weil das Land eben kontinuierlich weiter existiert. Aber die DDR ist eben vorbei, ein abgeschlossener Staat, also ein abgeschlossenes Land und dann gibt es natürlich, Menschen, die dieses Bedürfnis ist, genauso erzählt, wie sie es erlebt haben und da ist es dann manchmal vielleicht dann auch schwierig zu sagen, okay, aber andere haben es anders erlebt. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Also ich kann das emotional total nachvollziehen.
Gut, ich würde sagen, wir lesen jetzt, oder Sie, besser gesagt, eine zweite Passage.
Im hinteren Teil, ja.
Aber es geht wieder um Wickwald.
Es geht um Wickwald, genau.
Den Stadion, ja.
Ich glaube, es sind fast... Ja. Geht es immer um ihn, das ist interessant, okay. Es ist Seite 474 und es ist eigentlich, also Paul ist immer noch weg. Mehr ist eigentlich auch nicht passiert. Genau. Ich traf Wickwald schon wöchentlich. Er kam aber pünktlich zu unseren Verabredungen und blieb dann kurz am Straßenrand stehen, warte, als er sich eingestiegen war, die Tür zugeschlagen hatte, grüßte mit einem nicken Vorschweigend. Nur das Getöcker des Motors, der Regen gegen die Scheiben, das Quietschen der Sitze war zu hören. Dann wurde der kleine Knopf gedreht. Radio. Während er mit den Fingern zur Takt der Musik aufs Lenkrad tippte, den Kopf im Rhythmus bewegte, sagte er manchmal, dieses Saxophon, unglaublich, oder was für ein Solo, oder dieser Bibi, dieser Fritzen, dieser Hahnemann, großes Kino, ganz großes Kino. Draußen Heideschanze, Rehe am Felsrand, Förderklare, Rauch aus den Schächten, Gewusel von Arbeitern, Halden, Deponien, Hunde an Ketten, die weise Ritz wie wild geworden, der Bahndamm, die Schienen, Fernzüge, ein von Kraulen geschnittener Himmel. Das müde Herbstlicht, die Silhouette durch Bäume, die erleuchteten Fenster, einzelne Häuser und Spiegel des Flusses, Dampf der Dampfer, brachiges Fällen nach des Holz. Big Bass hielt, nimmt das Zigarettenantrieb aus der Brusttasche, holte 12 Zigaretten heraus, reichte mir eine, schaltete den Motor aus, drehte den kleinen Knopf. Stille. Beim ersten Treffen war ich unsicher. Big Bass wartete. Dann fragte er, ob die Kleine noch immer Transmännern an die Nase greifen würde und schmunzelte dabei. Ich schüttelte den Kopf und musste nun auch lächeln. Gerade liebte sie es, wenn sie einen Turm baute, den sie dann kaputt machen konnte. Kaputt, kaputt, rief sie dann und klatschte in die Hände. Sie war überhaupt gerne laut, mochte es aber nicht, wenn man laut zu ihr sprach. Rickwalz lachte, als ich ihm das erzählte. Für deine Schwester, sagte er, bist du ein großes Glück. Beim nächsten Treffen brachte er einen fliegenden, einen hölzernen Fliegenpilz für die Kleine mit. Man konnte den Pilzkopf aufdrehen und in den Pilz hineingreifen. Dort waren viele kleine Plastikmünzen versteckt. Meine Söhne haben immer gerne damit gespielt, sagte Lichtwald. Ich bedankte mich und drehte den Fliegenpilzdeckel mehrmals auf und wieder zu. Der Griff war speckig, man merkte, dass er aufgenutzt worden war. Der Apparat, das sind Menschen, sagte Lichtwald. Menschen, wie du und ich. Es begann damit, dass ich Lichtwald das Notizheft zeigte, das zum Sammeln ein paar Stücken gefunden hatte. Er dankte mir mit einem Blick und zog sich die schwarzen Lederhandschuhe an, bevor er es entgegennahm. Er fragte, was an dem Notizheft interessant sei. Ich erklärte, dass in einer Notiz von Berlin die Rede sei, dass Paul jedoch nie mit mir über Berlin geredet habe. Ich sah den Stolz in Lichtwalds Augen. Er ging Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, Satzzeichen für Satzzeichen durch das Heft. Er sprach von den Hohlräumen zwischen den Worten. Er prüfte ihre Länge, ihr Maß, ihren Takt. Er fragte die Sätze nach ihrem Sinn und kettete die Anfangsbuchstaben der Verben, der Substantive, der Adjektive aneinander und schrieb neue Worte in sein altes Heft. Er strich die Satzzeichen, er gab dem Satz neue Sinne. Er strich die Kommas, er sagte, Kommas seien die Sollbruchstellen der Sätze, die Wendepunkte der Gedanken. Rickard sprach von Raumkraft wie von Aktenfreunden und strich wie ein Mario über das Papier, als ob er nun ein Kaninchen herausgeführt oder ein Hut oder Porter selbst. So zitierte er auf einzelne Worte. Komma, Husten, Kater, wer gibt's aus? Nichts? Trumpf, Seilschaft, Sitze? Nichts? Lichtwald sagte, das Notizheft kann uns sehr helfen, aber es ist besser, wenn du nicht mehr zum Gartenhaus gehst. Geh nie mehr, ohne mich vorher zu fragen. Tu nichts, ohne dich vorher zu fragen. Sagte er, drehte das Notizbuch vorsichtig einen Schritt zum Schrank und zog die Handschuhe aus. Noch eine Zigarette. Die feinen Brauen und der Mund, der sich ein bisschen nach oben zog. Stimmt, glaubte ich, dass er mich mochte. Sie verschwand ja mit mir wie mit einer ganzen Person. Er bedankte das Gefühl, ich würde ihm etwas außerordentlich Gutes sagen und alles war herrlich geheim. Wenn ich dann mit den Mädchen in der Umkleide stand oder Marie und Marlene auf der Treppe sah, wenn Rieke mich anstarrte, dann dachte ich, was wisst ihr schon? Stattdessen ärgerte ich mich jetzt darüber, dass mein Haar so kurz war, so positiv. Ich rieb mich mit Möhrensaft ein, um ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bekommen. Das machte der alte Kehrich auch mal mit den Nachbarsjungen, weil sie sonst so schrecklich adelig aussahen. Viel half es nicht. Ich bin da aber für diesen Kühlschrank. Du machst das toll mit deiner kleinen Schwester. Das sagte die Person. Wenn du meine Tochter wärst, wäre ich stolz auf dich. Wie viele Kinder haben Sie? Fragte ich ihn. Wir haben zwei Söhne. Der Kleine springt, der Große ist in der 7. Klasse. Er ist ein talentiertes Lehrer. Ich stellte mir Wegpals immer wieder als Familienvater vor, steigt vom Motorrad und wirft ein Kind in die Luft. An die Haustür gelehnt steht seine Elise mit dem Ball des Blut. Aber nichts an ihm raucht nach mir. Nirgendwo war ein Hinweis auf sie. Ich weiß, was du denkst, sagte er ein andermal. Über unseren Beruf werden viele Witze gemacht. Und es läuft auch wirklich vieles nicht so gut. Aber denk doch mal einen Staat, wie ein erstes Kind. Da sehen die Eltern doch überall Gefahren. Da denken sie, sie müssen es von allen Möglichen beschützen. Verstehst du das? Verstehst du? Ich nickte und sagte, natürlich. Aber Wegwald sah mir ernst in die Augen. Die Wahrheit zu sagen, ist das Wichtigste. Verstehst du das Wichtigste? Du darfst nicht alles glauben, was man dir erzählt. Jedes System ist fragiler, als du denkst. Jedes System ist mächtiger, als du glaubst. Noch eines, der Ritter? Der Klug ist, der vertraut niemanden. Sicher ist, wenn du dir eine Sache sicher bist, dann ist die Sache sicher falsch. Eine sichere Sache ist eine falsche Sache, verstehst du? Nur eine Sache, die im Zweifel entsteht, besteht im Zweifel auch. Dagegen ist eine verzweifelte Sache zwar eine sichere Sache, aber eine verzweifelte Sache ist dumm. Draußen stand ein alter Mann mit Hund. Der Hund und der Mann waren sich ähnliche Brüder. Und beide grau und grau. Und dann sah das grau nur, weil die Vogelbeeren am Strauch leuchteten. Es muss immer ein Töpfer, ein Pfarrer und ein Pflanz im Bild sein, sonst bemerkt man den Schützen nicht, hatte Paul gesagt. Es braucht immer einen Widerspruch, sonst ist das Bild nicht stimmig. Und ein stimmiges Bild ist nicht wahr. Noch eine Zigarette? Der Berat ist wie jeder Arbeitsstelle. Da gibt es Leute, die sind wie ihre Gehaltsvorstellung dabei. Neue Wohnung, neue Badewanne, Telefon. Diese Leute ruinieren nicht nur den Betrieb, sondern vor allem die Idee. Deshalb müssen wir die Organisation immer anzweifeln, jeden Kollegen immer anzweifeln. Verstehst du das? Verstehst du? Der Banker, der Apparat ist die Bankerarbeit in Klasse. Sehr schwer zu verteilen. Und wenn es unseren Leuten nicht mehr um den Gedanken, sondern ums Prinzip geht, dann müssen wir wachsam werden. Und wenn es unseren Leuten nicht mehr ums Prinzip, sondern um die neue Badewanne geht, ja, dann ist es vorbei. Verstehst du das? Der Kapitalismus wird jeden Jahr schlimmer, der Kapitalismus wird mit jedem Jahr größer, der Kapitalismus ist wie ein Fahrrad, das man damit umfällt, wenn es fährt. Sobald eine Wirtschaftskrise kommt, braucht die achsenfreie Wirtschaft Hilfe vom Staat. Einmal in dieser Zeit ging ich die Straße entlang, als neben mir ein Wagen liegt. Ich wollte dir doch mal mein Zuhause zeigen, sagte der Fahrer und sagte. Es war der mit den Goldzähnen. Ich am Zukunftsfeld.
Die kleinen Freiheiten, die dieses Land seinen Bürgern ermöglicht hat, das geht dann in der Sächsischen Schweiz, spielt eine Rolle. Sächsischen Schweiz ist auch die nächsten Berge dort. Dann das Gefühl der Gewöhnung an die Verhältnisse. Wir haben es doch nicht schlecht, wir haben eine gute Gesundheitsversorgung. In dem Buch von Katja Heuer ist davon die Rede, dass die DDR ja traf die Menschen irgendwann 300.000 Fernseher, kann ganz nicht schlecht sein, sozusagen die Versorgungslage und so weiter. All das bezeichnet ja ein Milieu, eine Zeit, die ihre Eltern geprägt hat. Und sie waren Mitte, Ende 20, denke ich, als sie in den Westen gegangen sind, kann das sein?
Ja.
Und jetzt, viele Jahre später, schreiben Sie dieses Buch über die Zeit, die Sie damals als Eltern, als Pubertierende sozusagen der DDR erlebt haben. Es ist so etwas wie eine Zurechtrückung, die Sie hier vornehmen und für Ihre Eltern eine Art Genugtuung. Die waren ja Stasi-Opfer.
Ich weiß nicht, ob meine Eltern Stasi-Opfer waren. Das kann ich nicht kommentieren.
Okay.
Aber,
Also
doch, ich weiß das schon, aber das ist noch lieb. Also ich bin zusätzlich zu diesem Text, ich schreibe Texte nicht, um irgendwas zurechtzurücken, sondern ich schreibe, um etwas zu verstehen. Und ich habe mich versucht, hineinzubesetzen in diese Situation, wie kommt es dazu, dass Menschen mit Wirtschaftssicherheit sind für diesen Text. Und natürlich interessiert es mich auch aus biografischen Gründen und natürlich interessiert mich, wie da etwas zu zustande kommt, aber ich gehe jetzt da nicht hin und gucke mir sozusagen an, aber diese Bücher gibt es und jetzt möchte ich dieses Buch schreiben, obwohl dieses Buch mir gefehlt hat, wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, weil ich denke, Also entdecken, dass die Ticket weder im Osten noch im Westen beschrieben werden können. Im Westen war es bewusst nicht, im Osten war es verboten oder wäre ein Bericht an Zeitzeugen gewesen oder Zeitgenossen eher und dass also sozusagen ein anderer Text entstanden wäre und es gab eben eigentlich kaum etwas über jugendliche Mitarbeiter der 40-Jährigen, halt, die halt also literarisch sozusagen und überhaupt diese Täterperspektive in diese fand ich literarisch, also hatte ich literarisch noch nicht so viele Texte gesehen, aber genau, also ich tue mich eben so schwer zu sagen, dass ich irgendwas zurechtrücken will okay, oder so.
Bleiben wir beim Roman, bei dem Text, bei der Protagonistin, die Karin heißt, 16 Jahre alt ist, wir haben gerade gehört, dass sie ja, dass Lisa Lippold sozusagen auch noch schulisch sozusagen in Kapitalismuskritik, das war so ein kurzer Ausdruck gerade im Auto, bietet dann immer wieder Zigaretten an und dann unterhalten die sich, oder er doziert, so habe ich den Eindruck, und ziehe dazu. Haben Sie das Gefühl, dass diese Karin dadurch ein politischer Mensch geworden ist? Oder politisiert worden ist? Oder haben Sie das nicht gedacht bei dieser Entwicklung dieser Person?
Also in der DDR haben wir es ja mit einer Überperformance von Politikern zu tun. Also jeder, also ich habe ja auch viele so Schulbücher gelesen vom Deutschunterricht oder Biografie, egal was man sich anschaut, haben wir eigentlich überall sozusagen ein politisches Bewusstsein, das sehr stark mitgesprochen wird. Das ist vielleicht heute auch gar nicht so anders, vielleicht kriegen wir es auch weniger mit, aber es gibt durch diese Überperformance im Politischen gibt es extrem viele unpolitische Bürger, weil sie sozusagen, weil das politisch eine Behauptung wird. Und ich glaube, Wittmann zum Beispiel, der glaubt daran wirklich, und ich glaube ihm das total. Wenn er sagt, alles, was er will, den Kapitalismus sagt, sage ich, okay, du hast recht, so. Weil du machst es trotzdem, finde ich nicht so cool. Aber ich glaube, dass die eigentlich wenig politisch für sie spielen ganz, und das ist ja bestimmt bei ganz vielen Menschen, die auch bei solchen staatlichen Regimen mitmachen, noch alle, dass es sozusagen eine bestimmte Bevorteilung gibt. Es gibt auch das, wie eine Verletzung, den Personen, also der Paul ist einfach weggegangen, er hat seinen Abschied nicht angekündigt. Vielleicht geht auch jedem Betrug vielleicht eine Verletzung hervor, also bevor, also sozusagen ist es ja irgendwie verknüpft. Das heißt, sie hat eigentlich persönliche Gründe und nicht einfach politische Gründe, und ich glaube, so funktioniert dieses System ganz häufig dann.
Es gibt ja in diesem Buch noch mehr Protagonistinnen in dem Fall. Ich finde auch Protagonisten, also Männer, denn Rühle ist ein Freund. Aber dann gibt es noch eine Marie, das ist eine ganz enge Freundin von Karin. Und die hat eine ganz volle Utopie, die möchte die erste Frau auf dem Mond sein. Und war das eine Art Vorbild für diese Karin? Wollte sie ihr nacheifern? Oder war das was so verrückt, dass es überhaupt nicht in Frage kam?
Die gute Frage. Ich glaube, das Verhältnis zu Marie ist schon, also ist ja dann auch von der Verletzung geprägt, weil Marie sich in eine andere junge Frau verliebt und dass auch ein bisschen so eine Konkurrenz wird in deren Freundschaft und dass Marie halt so einen klaren Plan. Sie will halt erst die erste Frau da oben sein. Ich glaube, es ist bis heute noch keine Frau auf dem Mond gewesen, kann es sein?
Ja, keine.
Also gut, und sie hat, glaube ich, auch nicht geschafft. Aber ich glaube, es ist einfach dass sie einen Plan hat und dass Karin keinen Plan hat. Das ist deren, das ist auch, glaube ich, sozusagen der große Unterschied. Und das macht auch die Freundschaft unmöglich, weil die Haltungen zum Leben so unterschiedlich sind.
Okay. Gibt es noch eine schöne Schlussrede? Und wenn Sie damit Fragen haben, können wir die noch anfühlen.
Okay. Ich sage ganz kurz. Am Sonntag kriegt Vater, es gibt den Skoda auf. Ich verkaufe ihn, ich verrahme ihn, ich sperre in den Hinterhof, ich hatte den Skoda, verdammt ist der Skoda zum Kosten das Ganze. Wenn du anfängst, dass sie dann zwei loslassen, sagte Oma, trampelte die Ärmel an den Werkzeugkasten und trampelte zum Wagen. Vater stopfte ins Haus. Mutter lag auf der geblümten Decke und holte Lotto-Toto-Scheine aus, während die Kleine auf ihrem Po herumkletterte. Ich setzte mich neben sie auf die Holzbank, legte die Arme auf den Tisch und den Kopf auf die Arme. Das Holz war warm von der Sonne und alt vom Regen. Das alles, könnte Mutter wissen. Was meinst du? Fragte ich. Na, ich meine, dass ich da frage, ob das alles ist, sagte Mutter. Ich legte den Kopf schief und die Augen zusammen und sah sie ihr hinüber. Sie verschwamm mit der Wiese und sah hübsch dabei aus. Den lieben langen Tag faul ans Nachtlaufen, eine Hausaufgaben gemacht. Ich schloss die Augen wieder und spürte die Sonne leicht auf den Lidern. Nee, hab ich nicht, sagte ich. Und weißt du was? Ich hab's auch nicht vor. Mutter schubste die Kleine vom Hintern, legte die Lotto-Tutu-Scheineweise zur Seite, setzte sich auf und sagte, sag mal, du kannst doch nicht so tun, als ob die alle Schnurzpiepe wären. Ich hob den Kopf und fragte, wieso? Schnurzpiepe ist doch eine richtig feine Haltung. Danke.
Ja, vielen Dank für das Neues. Eine letzte Frage, vielleicht ein bisschen überraschend und aus der Hüfte geschossen. Wann wird es wieder zu verfilmen? Sie haben ja, habe ich gelesen, technisches Schreiben studiert in Leipzig, also können umgehen, und man merkt das auch diesem Buch an, wie Sie Szenen aneinander fügen, die sich, oder die Schnitte schon vorgegeben sind sozusagen. Das ist gerade vor Augen davon. Auch die Konstruktion, dass wir einen Vortext haben, der sich nicht so ohne weiteres erklärt, der erst im Nachhinein klar wird, was er, also ein Vorvortext, der die Geschichte dann auflöst, mehr will ich nicht sagen. Das ist alles filmisch montiert sozusagen. Wird der Film, kommt ein Film, wird das jetzt verfilmt?
Ja, das
ist
seit September 20, und es gibt Anfragen tatsächlich, aber ich, das dauert so beim Film auch jahrelang, ich habe das auch nicht gecheckt, aber es ist tatsächlich so, dass sich die Produktionsfirmen Rechte kaufen, dann haben sie diese Rechte jahrelang, und dann suchen sie sich ein Team. Dann tun sie kein Thema, dann bekommen sie die Rechte jetzt in den Verlag zurück. Mhm. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, die Mittagsfrau wurde ja jetzt verfilmt, so viele Jahre lang. Immer sein, und ich denke, es dauert Jahre. Aber es gibt ein Theaterstück auf jeden Fall. Es gibt auch ein Hörspiel und es gibt auch ein Hörbuch jetzt übrigens. Ja, seit einer Woche.
Ein Theaterstück basierend auf Ida Seelitz.
Genau.
Okay. Ja. Okay. Gut, wir sind gespannt auf alle möglichen medialen aus, wie dieser Stoff alle mal hergeht. Sehr herzlichen Dank nochmal. Meine Damen und Herren, es sind noch ein paar Exemplare des Buches übrig, habe ich mir sagen lassen. Kaufen Sie das Buch und lassen Sie sich von Charlotte neu signieren. Und lassen Sie sich ein paar Stunden in eine andere, für uns hier in München, ferne Welt versetzen. Vielen Dank Ihnen auch und einen schönen Abend noch.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.